Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Das, was wichtig ist, das, was von Gesprächswert ist und ob das überhaupt irgendwie berichtenswert ist, das bespricht natürlich jemand mit mir. Und bei mir ist Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, heute ist die 100. Folge. Und weißt du eigentlich, was das bedeutet?
Was?
Wir haben einen Gast und ich möchte, dass du gehst. Also bitte jetzt. Es ist jetzt auch langsam mal gut jetzt. Ne?
Also ich weiß nicht, ob man so an einer Sendung teilnehmen möchte.
Es ist jetzt gut, Niki. Ich möchte jetzt auch einmal hier mit meinem Gast jetzt mal ein Stück weit auch mal. So, Mädchen, komm, jetzt ist gut. Also, was ich sagen wollte. Hallo, liebes woke Publikum von Apokalypse und Filterkaffee. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast in der Sendung haben. Er ist ein Freund der Familie. Er ist Podcaster. Er ist der neueste, beste Freund von Tommy Gottschalk. Er ist der Mastermind hinter Late Night Berlin. Und er ist im Grunde genommen so ein bisschen, wie hieß der Mann, der bei Liberace auf dem Schoß saß? Das bist du von Klaas Häufer Umlauf. Was ich sagen wollte ist, hallo, guten Morgen, Jakob Lund.
Einen schönen guten Morgen. Ich möchte auch Niki noch mal herzlich grüßen, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Wer hätte gedacht, dass ihr mal so lange machen dürft?
Ja.
Aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass also ein Podcast einfach auch niemand vom Sender nimmt, oder?
Das ist total richtig. ja, übrigens, das stimmt da, ja. Übrigens, gestern 15 Jahre Angela Merkel, wie hast du gefeiert?
Ja, also gute Frage. Ich habe mit einer Uckermärker Senfgurke auf sie angestoßen.
Ah,
und
fantastisch.
Muss sagen, dass ich dann auch mit Erstaunen die Bilder gesehen habe von dem ersten Jahr Merkel.
Mhm.
Und ich finde, so groß hat sie sich zumindest optisch nicht verändert. Und damals hätte ich nicht erwartet, dass das so eine lange Amtszeit wird. Da war ja dann schon Kohl mit den 16 Jahren so, dass man gedacht hat, das kann eigentlich gar keiner mehr übertreffen. Und jetzt ist Merkel ganz dicht dran.
Ja.
Und man muss sagen, so im Gro, obwohl ich jetzt kein CDU-Wähler bin, hat es ja auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht gemacht. Ne?
Das ist total richtig. Übrigens einer, der das auch nicht hat kommen sehen, das war Gerhard Schröder. Sie glauben das nicht im Ernst, dass meine Partei auf ein Koalitionsangebot. Das ist schon toll, aber ob der
Stop the count.
Aber ob der Zauber von Angela Merkel bis weit ins nächste Jahr hineinreicht, das macht sich auch unter anderem hier dran fest.
Die Schlagzeile des Tages.
Der Spiegel schreibt, Anti-Corona-Maßnahmen, Länder wollen Corona-Maßnahmen bis mindestens 20. Dezember verlängern. Weil es bei den Infektionszahlen lediglich einen Seitwärtstrend gebe, wollen die Ministerpräsidenten nach Spiegel-Informationen vorerst auf Lockerungen verzichten. Für die Festtage und Silvester soll es Sonderregelungen geben. Ja, es gibt ein Papier, auf das sich die Ministerpräsidenten also heute dann intern einigen und dann am Mittwoch mit Angela Merkel wollen sie sich dann nochmal diesbezüglich besprechen. Aber diese Beschlussvorlage, das ist jetzt eigentlich, steht es fest. Riesenüberraschung am 1. Dezember, mach nicht alles wieder auf. Jakob, trifft dich das auch so überraschend?
Nee, das trifft mich nicht überraschend, wobei ich durchaus in Frage stelle, ob das so die richtige Strategie ist. Also, weil man hatte ja schon eigentlich vor diesem Lockdown-Light davon ausgehen können, dass der dazu dienen muss, dass man an den Weihnachts- und Feiertagen nicht extrem viel höhere Zahlen produziert.
Mhm.
Und auch da, ich erinnere mich, haben wir beide uns auch noch darüber unterhalten, dass der wahrscheinlich doch nicht jetzt schon im Dezember aufhören wird. Und das haben ja viele Leute geahnt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das, wie gesagt, die richtige Strategie ist, nicht mit offenen Karten gespielt zu haben.
Mhm.
Ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, das nochmal klarer zu formulieren und zu sagen, Leute, wir machen das jetzt, damit ihr an Weihnachten eure Familie besuchen könnt, mit dem ICE quer durch Deutschland fahren könnt, damit man diese Tage möglich macht.
Ja, wobei man sich natürlich auch an Weihnachten jetzt nicht alles zerschießen darf. Ne? Deswegen gibt es auch, also jetzt in Zukunft werden die Kontakte einfach nochmal weiter beschränkt, also maximal 5 Personen, maximal 2 Haushalte. Nur an den Weihnachtsfeiertagen wird es insofern ein bisschen gelockert. Da dürfen sich dann 10 Personen unabhängig von der Zahl der beteiligten Haushalte treffen. Kinder bis 14 Jahre sind von den Regelungen ausgenommen, also für die wollen die es vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Und an Silvester gibt es dann aber tatsächlich auch ein Verbot des Kaufes zum Beispiel von Böllern und von Feuerwerk. Das ist auch in diesem Papier. Und was die
Was
die
haben
Zahlen
denn Böller angeht, und Corona miteinander zu tun, sag mal?
Ja, naja, also insofern, also es kann halt eben passieren, dass du zum Beispiel nach dem Gebrauch eines Polenböllers in der Notaufnahme landest.
Ah,
dann heißt
natürlich.
Es, die gute Nachricht ist, wir konnten ihre Hand retten. Die schlechte Nachricht ist, sie haben sich hier mit Corona infiziert. Das ist natürlich, da gibt es schon Zusammenhänge und es geht natürlich auch darum, dass Besoffene nicht irgendwo zusammenstehen und rumböllern und dass die Notaufnahme nicht noch mehr belastet wird. Das ist einerseits medizinisch nachvollziehbar. Ich muss aber auch dazu sagen, in einem Jahr, in dem Vernunft und Verzicht ja schon Staatsräson sind, da jetzt auch nochmal so dieses institutionalisierte Loslassen und Dummsein zu verbieten, wird wahrscheinlich auch nicht nur auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen, selbst wenn es medizinisch absolut nachvollziehbar ist. Was die Zahlen übrigens angeht, muss man sagen, ja, einerseits hat die Politik sicherlich Aufklärungspflicht, andererseits, wir alle können ja auch ein bisschen mitrechnen.
Ja.
Also du hörst täglich dann von den Neuinfektionen, momentan sind es übrigens, ist es ein Niedrigstand, also das erste Mal, ich glaube seit, weiß ich gar nicht, seit 3 Wochen oder so, nur 13.000, jetzt kommt wieder die Einschränkung, ja, am Wochenende werden nicht alle Zahlen übermittelt.
Also damit ist ja dann auch klar eigentlich, dass der Lockdown dann funktioniert, oder? Weil das müsste ja die Folge sein von Anfang November.
Genau, das nehmen wir an. Das exponentielle Wachstum ist ja auch gestoppt, das ist gut, aber die Zahlen sind halt nicht weit genug runtergegangen und deshalb muss man jetzt davon ausgehen, dass halt bis auf Weiteres es so bleibt, wie es ist. Wahrscheinlich auch bis nach dem 20. Es soll dann auch wohl immer irgendwie nahe den Inzidenzen gemessen, soll sich das immer um 14 Tage automatisch verlängern. Übrigens, was Weihnachten jetzt angeht, ne, und dass jetzt der Staat jetzt bestimmt, wie Weihnachten gefeiert wird, wer erklärt das denn jetzt? Friedrich Merz. Der hat ja jetzt gerade eben noch geschrieben,
stimmt, ja.
Ich persönlich sage, es geht den Staat nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere, da kann er mir Ratschläge geben, aber er mischt sich bitte nicht ein. Also ich habe mich nur gewundert, dass alle Leute da so einen riesen Fass draus gemacht haben, wie Friedrich Merz Weihnachten feiert. Also das ist doch auch eigentlich völlig egal,
also
oder?
Ich persönlich so. Bin vor allen Dingen traurig, dass Silvester am Brandenburger Tor ausfallen wird in diesem Jahr,
also bitte,
weil
ja.
ich eigentlich also im Grunde kein neues Jahr einläuten will, wenn ich nicht vorher live von Redneck Spirit of the Hawk gehört habe.
Stimmt, das ist eigentlich hier ist ein Menschenrecht.
Ja, vor allen Dingen ist es ein Menschenrecht, dass man dann in der 7. Besetzung von Rednecks, denn schon 7-mal Titel der Band und Besetzung verkauft, diesen Titel dann hört. Also das, also ohne Andrea Kiewel mag ich eigentlich gar nicht, dass das neue Jahr angezapft wird.
Ja, du hast völlig recht. Und Kerner mit Van Laak-Maske am Brandenburger
genau.
Tor. Besser geht's
ja, ja. War der eigentlich in 100 Folgen Apokalypse im Filtercafé mal bei dir zu Gast, der Kerner?
Ich denke, das wird bis auf Weiteres nicht passieren. Halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Gibt's denn Gast, auf den du besonders stolz bist, dass du mit dem die Sendung mal gemacht hast?
Da waren wirklich so wahnsinnig viele dabei. Also wirklich viele Menschen, die ich dann auch im Podcast erst richtig kennengelernt habe, so wie Jasmin Schreiber beispielsweise oder auch Menschen wie Tarek Tesfu, die ich vorher nicht wirklich so klassisch auf dem Schirm hatte. Was ich lustig fand, war, dass Jan Fleischhauer zwischenzeitlich dann auch für redaktionsinterne Diskussionen gesorgt hat, also erwartungsgemäß.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Ulf Poschardt kommt. Nee, ansonsten muss ich sagen, freut es mich einfach wahnsinnig zu sehen, dass die Menschen in diesem Gespräch, also in diesem Podcast, dann auch viel differenzierter sich natürlich äußern, als es den meisten bei Twitter möglich ist. Und das finde ich ist ein extremer Zugewinn. Das finde ich schon wahnsinnig schön. Und da sind ja noch einige, die noch kommen werden.
Das glaube ich.
So, auf die man sich freuen kann. Also das wird super. Es wird nicht schlechter werden. Übrigens eine Sache noch, was ich beobachtet habe. Hendrik Streeck, ja, der ist ja jetzt nun, also viele machen daraus ja eh so eine Art Wettbewerb. Also Drosten gegen Streeck und so. Jetzt habe ich bei Hendrik Streeck so einen Insta-Post gesehen. Er jetzt mit Lederjacke und so.
Ja.
Und der nennt sich jetzt der Streeck.
Ja, ja.
Das finde ich sehr seltsam. Ich bin ihm ja gar nicht so abgeneigt, aber man muss sagen, er steht ja eh in der Kritik, weil er immer so wahrgenommen wird als jemand, den es sehr in die Medien drängt. Und spätestens, wenn man sich die Vorsilbe gibt, den bestimmten Artikel der,
ja.
so der Wendler.
Da wird's kritisch.
Und so, der Streeck. Da macht man sich wirklich zum Trottel. Das sollte er lassen.
Für mich ist der Streeck schon so eine Art Wissenschaftsknossi. Und ich würde ihm auch empfehlen, das Ganze nochmal zu überdenken, weil sonst sind es wirklich nur noch ganz wenige Schritte bis ins Sommerhaus der Stars.
Blattgold.
Die Tagesschau schreibt, Grünen Grundsatzprogramm konsequent im Streben nach Macht. Das neue Grundsatzprogramm der Grünen hat mit der Ursprungsidee der Partei nicht mehr viel zu tun. Ecken und Kanten sind abgeschliffen. Das ist nur konsequent, denn die Grünen wollen regieren. Ja, es gab ja den digitalen Parteitag der Grünen. Dort haben dann Annalena Baerbock und natürlich auch Robert Habeck und viele andere. Jürgen Trittin ist ein bisschen verzweifelt an der Zoom-Konferenz. Der hat dann 2-3 Mal versucht zu sprechen. Dann gab es eine Latenz. Dann gab es noch eine Unterbrechung. Und dann schrie er so, ach Mann, und haute auf den Tisch. Da dachte man, naja, es ist halt eine neue Zeit, Jürgen. Aber man hat jetzt gemerkt bei dem Parteitag, also gerade als Annalena Baerbock gesprochen hat, es ist dann schon ein sehr, sehr mittiger Konsenskurs. Da ist tatsächlich vieles abgeschliffen. Man hat sich mit Mühe und Not auf dieses 1,5-Grad-Ziel einigen können. Man ist nicht mehr ganz weg von der Gentechnik. Ja, und auch man fährt insgesamt dann einen doch, sag mal, sozial-ökologischen Marktwirtschaftskurs. Und das ist natürlich für die Fundis in der Partei ernüchternd, muss man fast sagen. Aber klar, wenn man irgendwie in der Mitte die Wahlen gewinnen will, kommst du nicht drum rum. Aber dann ist halt die Frage, wer braucht dann jetzt die Grünen?
Ja, da will ich gerne anschließen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen so einer der großen Verlierer neben natürlich vielen anderen von Corona sind, weil sie aus meiner Sicht es zu wenig geschafft haben, der Krise ihren Stempel aufzusetzen in Form von Themensetzungen. Also was waren die Themen, für die Grünen aufgefallen sind? Was waren die Forderungen, mit denen sie sich haben profilieren können? Und irgendwie geht das aus meiner Sicht so ein bisschen weiter. Ich habe hier von der Tagesschau nochmal so das Grundsatzprogramm zusammengefasst in 4 Punkte. Klimaschutz, Mobilität, Sozialpolitik und Beteiligung. Das sind so die Kernsäulen.
Ja.
Und am Ende sind das alles Forderungen, wo ich der Ansicht bin, also die meisten findest du so auch bei SPD und der CDU. Und so richtig sehe ich nicht, was ist so, wie Werbeheinis sagen würde, der USP der Grünen. Womit wollen sie punkten? Also mir ist das Programm fast zu breit, muss ich sagen.
Genau, ja, und der USP der Grünen, der findet sich natürlich am ehesten jetzt, sagen wir mal, bei den Fridays for Future AktivistInnen wieder oder halt eben zum Beispiel in sowas wie der Klimaliste Baden-Württemberg. Das heißt, junge Grüne scheren jetzt schon aus und machen eigene kleine Parteien, um sich stärker für den Klimaschutz einsetzen zu können. Das heißt, die fehlen dann natürlich dann teilweise diese Prozentpunkte, wenn es dann an die Wahlen geht. Also du siehst, das ist der klassische Kompromiss, alle machen langes Gesicht. Interessant fand ich übrigens, wie teilweise auch Grüne Annalena Baerbock gefeiert haben, die dann so einen weißen Dress anhatte, so ähnlich den Suffragetten. Und dann schrieb dann auch ein Grüner irgendwie von den Grünen, ich glaube in Bochum, ja, das ist die deutsche Kamala Harris, wo ich sage, ich weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Vor allen Dingen, wo man sich doch eigentlich einig war, dass man Frauen eben nicht auf ihr Outfit reduziert. Und dieser Faktor wurde komplett vergessen. Lustig fand ich übrigens Robert Habeck, der meines Erachtens auch der schlechtere Redner dort war, der dann aber auch so einen ganz seltsamen Ton, irgendwie so eine Mischung aus Jürgen Höller und Kenneth Copeland, dieser Televangelist in den USA, der dann so sagte, aber wenn es stimmt, dass eine neue Zeit neue Antworten erfordert, dass eine neue Zeit einen neuen Ton, eine Farbe der Hoffnung braucht, dann stellen wir uns diesem Arsch, wo ich dachte, was ist das denn jetzt, so Alpha-Mentoring für Grüne, also irgendwie... Ich weiß
und das
nicht.
Ganze, das hat jemand auf Twitter, finde ich, sehr treffend festgestellt, sah so ein bisschen aus wie eine neue Late-Night-Show bei ZDF Neo. Auch mit diesem Look musste ich erst warm werden. Das
Ponyhof,
war,
das sah aus wie Ponyhof.
Exakt, ja, stimmt.
Naja, wir wünschen weiterhin gutes Gelingen.
So ist es.
Das hat mich überrascht.
RTL.de und auch andere melden, für immer jung, bald kein Traum mehr. Israelischen Wissenschaftlern gelingt Verjüngung von Blutzellen. Und damit ist jetzt nicht Uri Geller gemeint. Hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern. Eine aufsehenerregende Studie der Universität Tel Aviv und des Shamir Medical Center in Israel zeigt, dass hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern bei gesunden, alternden Erwachsenen die Alterung der Blutzellen nicht nur stoppen, sondern sogar den Alterungsprozess umkehren können. Also jetzt mal die ganz simple Zusammenfassung. Es gibt ja diese Telomere, also eine Art schützende Region, die sich an beiden Enden jedes Chromosoms befinden. Die werden immer kürzer, ne? Und das ist ein normaler Alterungsprozess. Wenn man aber richtig hardcore Sauerstoff draufballert, so wie man das bei den Testpersonen gemacht hat, dann werden die nicht kürzer, die werden sogar wieder länger. So, also das ist so jetzt der Kern des Ganzen. Ja, wer sich genauer dafür interessiert, der kann es jetzt genauer nachlesen. Aber die Quelle des Lebens und der Jugend ist Sauerstoff, 100%iger Sauerstoff in so Kammern. Ich glaube, beim Supertalent und DSDSer Dieter Bohlen unterm Jurypult gewaltige Sauerstofftanks, an die er dauerhaft angeschlossen ist. 2022 sitzt er da schon als Embryo. Ich bin sehr gespannt.
Nee, ich habe mir auch gerade vorgestellt, wie Harald Glöckler einen Tisch beißt vor Wut, dass er praktisch jetzt in die falsche Technologie investiert hat, nämlich ins Messer. Das heißt, im Grunde erwartet einen schon so eine Art Benjamin Button dann über kurz oder lang. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, was will man sich zuerst reindonnern, das Sauerstoff oder den Corona-Impfstoff? Was ist da die smarteste Reihenfolge, Micky? Wie wirst du es handhaben?
Ja, ich lasse mir erstmal den Impfstoff geben und dann aber einfach ab in die Sauerstoffkammer und dann für ein paar Jahre da bleiben. Ne? Ist aber völlig klar. So. Deswegen sieht Felix Baumgarten auch so alt aus, weil er da so lange da oben ohne Sauerstoff war. Das erklärt auch die Anleihe.
Das erklärt vieles, ja, ja.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Jana aus Kassel trendete an diesem Wochenende. Es ist eine junge, bedauernswerte Frau, immerhin 22 Jahre alt. Die stand bei einer Corona-Demo in, ich glaube, es war Hannover und verglich sich dort mit Sophie Scholl. Halt aufgrund dieser fürchterlichen Einschränkungen, die sie durchleiden muss und halt eben aufgrund dessen, dass man ja nichts mehr sagen darf. Und da hat sie speziell in den sozialen Netzwerken, aber auch generell massiv auf die Fresse gekriegt. Und ich muss zugeben, auch mein persönlicher Gedanke war, es wäre schon schön, dass die Eltern da mal vorbeifahren, dass der Papa vielleicht mal sagt, pass mal auf, ich bin kurz davor, die eine zu schmieren, aber ich streiche dir jetzt die 400 Euro, die wir dir immer noch überweisen, weil es ist schon nicht so schön. Andererseits muss ich sagen, wie dieses arme Mädchen da am Nasenring einmal durch Twitter gezogen wurde, also so eine Person ist ja immer, sagen wir, sehr gut geeignet, um sich nochmal der eigenen Geschichtskenntnisse und der moralischen Unfehlbarkeit zu versichern. Aber wie verfährt man denn mit solchen Personen?
Ich das auch so miterlebt und ich glaube, man ist da auch nicht frei von Schuld, wenn man nicht zugibt, dass man so verschiedene Stationen durchwandert. Ist erst die Häme und die Freude an dieser offen zur Schau getragenen Dummheit, dann auch der Reflex gleich mal draufzuschlagen. Ja. Und dann aber, glaube ich, war man gut beraten, nochmal einen Schritt zurückzunehmen und einfach da eine ganz bedauernswerte 20-Jährige zu sehen. Und das fand ich interessant. Also Twitter arbeitet sich dann lieber an dieser Witzfigur ab, als im Grunde nochmal den Fokus auf den tollen Ordner zu lenken, der im Grunde ein Staatsbürger im besten Sinne war, der seinen Job nicht stumpf verrichtet und jeden Käse da bewacht, sondern der hingehört hat und hat gesagt, das entspricht nicht meinem Geschichtsverständnis, nicht meinem moralischen Kompass. Ja. Er hat dann seine Weste zerknüllt und hat ihr die hingepfeffert und das fand ich wirklich ganz berührend und das hatte Chuzpe und das hatte Rückgrat und das fand ich toll und vielleicht kann man auch einfach manchmal sich eher bemühen, auch auf Twitter einfach zu unterstreichen, dass sich jemand da ganz großartig verhalten hat und sich nicht so zu erheben über Dumme.
Ist nicht unbedingt das Wesen von Twitter, muss man zugeben, aber ja, sicher. Übrigens,
Da gibt es ja dann erstaunliche Parallelen zwischen Twitter und Oliver Pocher, fällt mir auf.
Ja, vor allen Dingen, wo du es gerade sagst. Also nicht verwechseln, Leute. Nach Hannover fahren, um die Nation zu verstören. Jana aus Kassel, aus Hannover kommen, um die Nation zu verstören. Oliver Pocher.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Eines muss man übrigens auch sagen, immer wenn die Leute jetzt so auf Geschichtsunterricht verweisen und da muss man jetzt auch mal die Fakten und so, da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Also die Fakten interessieren ja gar nicht. Also wir sind ja in einem Jahr, in dem die Fakten endgültig aufgelöst wurden. Das geht ja bis zum US-Präsidenten, der halt einfach die Fakten, also sprich das Wahlergebnis nicht anerkennt. Es werden auch die Fakten, also sprich die RKI-Zahlen nicht anerkannt. Diesen Leuten musst du nicht mit Fakten oder auch nicht mit Geschichtsvergleichen kommen. Es geht hier einzig und allein um Glaubensfragen. Wie Obama übrigens sagte in dem Lanz-Interview, er sagte ja auch, die Leute wählen nicht Personen, sondern eine Geschichte. Mhm. Und wenn die Geschichte einfach für die Leute stimmig ist, wir werden verarscht, wir werden hier gedeckelt, dann kannst du mit Fakten und Zahlen kommen, wie du willst, das kannst du abhaken. Ich glaube, die Menschen müssen in ihrem Leben sonst wie irgendetwas haben, was sie aufrichtet, aber Geschichtsunterricht oder Zahlen und Fakten, das wird es nicht sein. Häme im Internet übrigens auch nicht. Das bringt alles nichts. Aber was bringt, weiß ich auch nicht. Aber gut.
Gewinner des Tages.
Jetzt endlich mal ein paar moderne Helden. Die Daily Mail schreibt, only here for the beers. Friends get around Ireland's COVID restrictions by buying 9.99 pound tickets and boozing at Dublin Airport without boarding the flight. Das sind wirklich, also für mich echte Helden. Ja. Also man muss wissen, in Irland herrschen ja auch starke Restriktionen wegen der Pandemie. Und dann haben sich vier Typen Flüge von Dublin gekauft für 9,99 Euro steht hier und sind dann aber einfach hinter den Security-Check gegangen und da gibt es Bars und Restaurants, die dürfen in dieser Zone nämlich geöffnet bleiben und die sind dann einfach...
Und da haben die sich einfach richtig schön einen reingebracht.
Richtig, die haben sich zum Saufen einfach nur Flugtickets gekauft, sind natürlich nicht geflogen, sie sind den Flug gar nicht angetreten und haben sich einfach schön richtig eingeballert hinter der Sicherheitszone und haben irgendwann gesagt, ja herrlich und dann sind sie wieder abgehauen.
Also man muss nicht unbedingt über den Atlantik fliegen, um dann mit dem Jetlag nach Hause zu kommen. Das imponiert mir sehr. Vielleicht haben die sich da einfach wirklich getroffen und haben sich den Flug nur vorgestellt und haben eine, wie mein Physiklehrer immer gesagt hat, eine Gedankenreise unternommen.
Oh, toll.
Und dazu schön 30 Bier gesoffen, ist doch herrlich.
Für mich sind das moderne Helden, sagt, ja, was ihr wollt.
Bundesverdienstkreuz, direkt nach Irland.
Papala Paparazzi.
Jetzt wird's persönlich. Udo Walz ist tot. Und mit ihm, übrigens vor kurzem, ist ja schon Gerhard Meyer gestorben. Das ist ja quasi der Udo Walz aus München. Mhm. Und mit Udo Walz und Gerhard Meyer stirbt ja auch so ein bisschen die alte BRD,
ja,
muss man sagen.
Das stimmt, ja.
So, und Udo Walz ist gestorben und jetzt in den sozialen Netzwerken kommen wieder die typischen, ich kannte ihn auch, Fotos. Also alle nutzen natürlich wie üblich den Tod bekannter Menschen, um nochmal ein Foto zu posten, um zu sagen, guck mal, ich bewege mich auch in den höheren Kreisen. In diesem Falle dann halt mit Udo Walz. Lediglich Til Schweiger hat es anders gemacht. Er hat einfach ein Stockfoto von Udo Walz gepostet, so von Alami. Ich glaube, so ein Foto kostet irgendwie 200 Euro oder so. Und er hat gesagt, den mache ich jetzt so, pussy. Das fand ich also extrem persönlich. Ihr habt ja bei Halligalli und glaube ich auch sogar später bei Late Night Berlin mit Udo Walz gedreht, oder?
Das stimmt. Wir hatten bei Zirkus Halligalli eine Rubrik, die hieß bei Anruf Udo. Und da erinnere ich mich immer gern an die Begegnung mit Udo. Die waren nämlich immer von großer Herzlichkeit und vor allen Dingen von großem Humor geprägt. Und Udo war ein unglaublich lustiger Herr, der sich selber vor allen Dingen nie so ernst genommen hat. Und diese Rubrik bei Anruf Udo, die ging ja so, dass die davon gelebt hat, dass Udo ein Telefonbuch hat auf seinem Handy mit unwahrscheinlich vielen Promis und Joko und Klaas natürlich auch. Und dann ging es darum, dass man immer mit dem Handy des jeweils anderen als der jeweils andere mit verstellter Stimme diese Promis genervt hat.
Ja, stimmt.
Und das war eine Rubrik, die haben sich Joko und Udo an irgendeinem Gate, an irgendeinem Flughafen gemeinsam ausgedacht.
Ach, herrlich.
Und ich weiß noch ganz genau, dass Joko dann anrief in der Redaktion, uns diese Idee vorgestellt hat und dass wir sofort gesagt haben, das ist so ein Quatsch, das machen wir sofort. Und auch Udo hat gesagt, das ist ein so herrlicher Quatsch, da bin ich sofort dabei.
Ach, schön.
Und es ging dann immer schnell, man musste Udo nur anrufen und dann war er drehbereit und das waren immer tolle Drehs, bei der wirklich vor und hinter der Kamera immer sehr gelacht wurde und Udo Walz ist einer, der mir auch persönlich sehr fehlen wird.
So wollen wir ihn in Erinnerung behalten.
Verlierer des Tages.
Sind die großen, spektakulären Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen? Es gab unlängst schon vor dem Rockefeller Center in New York wirklich einen absolut jämmerlichen Weihnachtsbaum, der das Jahr 2020 wirklich spektakulär wiedergespiegelt hat. So eine Entsprechung gibt es jetzt auch in Manhattan, das passt ja auch irgendwie, in Frankfurt. Die Frankfurter Rundschau schreibt, Weihnachtsbaum, Drama um Bertel. Die Fichte kommt aus Österreich. Also nicht Umberto, sondern Umbertel. Die Fichte kommt aus Österreich und ist deutlich kürzer als sonst. Beim Aufstellen sorgt der Baum für einige Überraschungen. Ja, also ich fasse das mal zusammen. Waagerecht sah der Baum noch gut aus. Als der aufgestellt wurde, hat man festgestellt, der Ding ist krumm und schief, der Stamm ist zu dick, der passt nirgendwo rein. Und auf einer Seite ist das Ding ziemlich kahl, Zitat, die drehen wir zum Römer. Das wird eine Herausforderung. Also man muss wirklich, der Ding ist komplett kahl. In Frankfurt findest du in jeder Ecke vom Bahnhof mehr Nadeln als an diesem Baum. Das ist wirklich absolut tragisch.
Aber du hast es doch richtig gesagt, es gibt doch kein schöneres Symbolbild für dieses völlig verkorkste Drecksjahr 2020 als so ein richtig hässlicher, unförmiger Baum, wo schon wahrscheinlich die beim Fällen sagen, komm, die Scheiße muss weg, wenn nicht dieses Jahr, wann sonst?
Ja, wirklich, absolut. Im Rockefeller Center, da hat man ja dann wenigstens noch so eine Eule gefunden. Da gab es noch so ein bisschen das Wunder der Weihnacht. Was findet man denn in Frankfurt? Jetzt auch nicht.
Ja,
wahrscheinlich hier so ein Dealer mit so einer Basketballbuchse von Adidas so zum Abknöpfen, der dir dann direkt was auf die Fresse haut. Der sagt, ich wollte jetzt hier mal ganz in Ruhe einfach kurz scheißen. Und es ist so jämmerlich. Aber gut, eine Stimme sagte jetzt, also eine Sprecherin der Stadt, sagte, auf der einen Seite steht er, also der Baum, steht er für die Hoffnung aufs nächste Jahr, auf der anderen eben für dieses Corona-Jahr. Es ist mehr ein Mahnmal. Ja, siehste.
Das gefällt mir.
Also das ist, oder? Das ist ja 2020, wenn selbst der Weihnachtsbaum zum Mahnmal wird. Aber wir haben ja hier bei uns im Podcast ein ganz anderes Mahnmal und dem begegnen wir in dieser Rubrik.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner, es ist soweit.
Nein, wie herrlich.
Betrifft Corona-Weihnacht. Vor einem Jahr war unsere größte Sorge, ob es schneit und es endlich wieder weiße Weihnacht gibt. Vor einem Jahr kauften wir Geschenke für Opa, Oma, die Enkel. Vor einem Jahr saßen wir alle zusammen. Vor einem Jahr sangen wir White Christmas, Odo Fröhliche, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Vor einem Jahr umarmten wir uns alle. Oma küsst Enkel, Papa umarmt Tochter, Enkelin küsst Opa. Vor einem Jahr war unsere Welt schön und sorglos. Heute weiß niemand, ob die Enkelin den Opa zu Tode küsst. Vor einem Jahr waren wir alle glücklich, voller Sehnsucht. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Ja, was ist der Erkenntnisgewinn von dieser Kolumne?
Ja, der Erkenntnisgewinn der Kolumne war, früher war alles besser.
Wie so oft, ja. Wie so oft, ja.
Nicht früher war mehr Lametta, sondern früher waren weniger Aerosole. Naja.
Enkelin küsst Opa tot, wie war das?
Enkelin küsst Opa tot. Fantastisch, ist das ein Wahnsinn. Oh Mann, ey.
Also, ich möchte euch zum Abschluss noch wünschen, dass euch so schnell niemand totküsst. Ihr seid mein Kompass in einer unübersichtlichen Newswoche. Ich freue mich immer extrem über jede neue Ausgabe eures Podcasts und möge es noch lange, lange so weitergehen. Und es ist schade, dass es einzig und allein eurer Faulheit geschuldet ist, dass ihr nur dreimal die Woche kommt.
Hast du völlig recht. Niki, hast du gehört, Jakob meint, wir sonst fünfmal die Woche machen.
Oh.
Nicht auch, sondern auf keinen Fall.
Sehr lieb, aber niemals.
Niemals.
Also ich stoße mit einem Espresso auf euch an heute.
Alles klar, wir stoßen aufeinander an und auch dir, Niki, ganz besonders lieben Dank, dass du diesen ganzen Wahnsinn mit mir erträgst. I love you. Nee, das galt jetzt Jakob. So, und außerdem gratulieren wir noch Tommy Schmidt und Felix Lobrecht für die 1Live-Comedy-Krone für Gemischtes Hack. Redlich verdient. Allen anderen einen schönen Montag und nicht traurig sein, auch dieses Jahr geht vorbei. Also, bis denn. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.